Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 95. Bau nicht auf den Zufall. Senecas achter Brief. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Ja, heute wird's nochmal ein Brief, nämlich der achte Brief von Seneca. Und wir haben lange überlegt, was denn da der passende Titel sein könnte und haben uns dann darauf geeinigt, dass wir es eben Bau nicht auf den Zufall nennen. Und dabei ist uns eben was Zufälliges vor die Füße gefallen, was uns gleich zum Nachdenken gebracht hat. Das ist nämlich dir vor die Füße gefallen, Anne, ne?
Ja, ich war erfreut, überrascht, als ich vor ein paar Tagen morgens in meinem News-Podcast über Stoizismus gestolpert bin, an einer Stelle, wo ich ihn nie vermutet hätte. Und zwar war das bei einer Person, die nicht auf den Zufall bauen kann, sondern die große, wichtige Schritte für unser Land einleiten muss und die Verantwortung dafür trägt, nämlich unserem Bundeskanzler, der im Spiegel interviewt worden ist. Viele von euch haben es wahrscheinlich auch mitbekommen, das war ja groß in der Presse in letzter Zeit. Und da wurde gleich herausgehoben in diesem News-Podcast, bevor ich dann natürlich danach das ganze Interview gelesen habe, da wurde Friedrich Merz zitiert mit Epiktet. Und ich habe mich sehr gefreut, weil ich ja, Wahnsinn, also Stoizismus ist da angekommen. Und was sagt uns Epiktet denn, habe ich mich gefragt. Und das genaue Zitat ist, also der Spiegel fragt ihn, sie sagen, Machtworte führen selten zum Erfolg. Ein anderer Weg in der Demokratie wäre, andere von der eigenen Position zu überzeugen. Warum dringen sie damit nicht durch? Liegt da eine Schwäche von ihnen? Und Merz sagt, ich denke darüber natürlich nach. Epiktet hat einmal gesagt, nicht die Taten bewegen die Menschen, sondern die Worte über die Taten. Ich kann ja in der Tat noch besser werden. Das ist dann auch der Titel von dem ganzen Printversion vom Spiegel. Also das ist schon ein wichtiger Punkt gewesen, genau dieses Zitat. Mhm. Und dann habe ich mir das angehört und ich musste erst mal stoppen, weil ich mich gefragt habe, wo sagt Epiktet das denn und wie ist das in Zusammenhang zu bringen mit der stoischen Philosophie? Und dann habe ich Alex erst mal geschrieben und ihn informiert, was ich gerade gehört habe und habe gesagt, Alex, hier, du bist doch bei den Lehrgesprächen auch wirklich im Bilde. Weißt du, wo Epiktet das sagen soll? Kannst du mir die Stelle nennen?
Das ist wahrscheinlich in den Büchern 5 bis 8.
Ja, irgendwo in den verschollenen Büchern.
Und als Bundeskanzler hat man darauf Zugriff, aber als normaler Bürger nicht.
Nee, also worauf ich hinaus will, ist, dass ich dieses Zitat nicht wiedererkannt habe. Und Alex, was war dann deine Idee?
Naja, meine Idee war, dass er ins Handbuch vielleicht mal reingeguckt hat. Und da ist es nun mal so, dass im Handbuch Nummer 5 dieser relativ berühmte Satz ja auch drin steht, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen, Dogma von den Dingen. Und wenn man das jetzt erstmal so hört, würde man ja denken, ach ja, es ist relativ ähnlich. Aber wenn man dann mal wirklich zuhört, was da inhaltlich gesagt wird, dann hat das eine mit dem anderen eigentlich nichts mehr zu tun, ne?
Ja, denn hier wurden ja mehrere Worte ersetzt, ne? Also ja. Dinge wurde durch Taten ersetzt. Das ist schon mal nicht wirklich das Gleiche. Und dann geht es auch nicht um Bewegen, sondern bei Epiktet war ja die Sache, was beunruhigt uns? Was führt uns zu Werturteilen, zu schlechten Urteilen, ne? Zu schlechten Annahmen über die Welt? Und dann geht es auch nicht um die Worte über die Taten, sondern es geht an unsere Meinungen, die ja entstehen über die Dinge. Mhm. Und ja, also ihr merkt schon, da ist ein ganz anderer Kontext. Das hat eigentlich nichts miteinander zu tun.
Ja. Ja, ich meine, der Satz, den Merz zitiert hat, ist eigentlich so eine Marketingaussage. Ne? Also man beschäftigt sich damit, wie du das möglichst gut formulierst, damit die Leute die Taten auf gute Art und Weise aufnehmen und sie gut finden.
Genau, verpack dein Tun besser, damit es wirkt. Und das ist ja was in der stoischen Philosophie überhaupt keinen Sinn macht, denn es kommt ja darauf an, was du tust, wie du nach außen wirkst, wie du dein tugendhaftes Verhalten äußerst und nicht, was du für Worte darüber machst. Noch schlimmer ist ja, wenn die Worte dann gar nicht deckungsgleich sind mit den Taten. Das wäre ja ganz falsch.
Ja.
Aber ja, also hier ist wirklich ein, wie wir jetzt glauben, hat sich da ein sehr falsches Zitat eingeschlichen.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja tatsächlich das Zitat von Epiktet, der Aufruf zur Arbeit an sich selber. Du sollst, ne, deine eigenen Meinungen überprüfen. Wenn du jetzt, also hinter den Dingen steht ja jetzt in der Wahrnehmung der Stoiker das mit den Vorstellungen. Ne? Also das, was an Fantasias reinkommt, dass wir uns das eben selber genau anschauen sollen und nichts hinzumengen. Im Sinne von, ne, was uns besonders wichtig ist oder weniger wichtig ist. Also diese Verzerrung, die wir durch unsere innere Beschreibung einfügen, das zu hinterfragen, zu erkennen und auf diese Art und Weise dann auch die Dinge als das zu erfassen, was sie sind. Naturgemäß gesehen, so. Und da ist, sag mal, das Zitat von Friedrich Merz doch ein bisschen weit von entfernt. So, ne? Also da würde man jetzt eher eine Marketingagentur beauftragen, um mal zu schauen, wie man das schöner verpacken kann, damit die Leute andere Bilder bekommen von dem, was man tut. Und ja.
Insofern stellte sich dann eine gewisse Ernüchterung bei uns beiden ein. Eine Freude zwar, dass ein berühmter stoischer Philosoph in so einem wichtigen Interview erwähnt wird, aber dann doch, ja, irgendwie
schade,
unschön.
Dass es das Zitat nicht gibt.
Ja. Und der Zweck entfremdet wurde.
Ja gut, also von daher, ne, kenne deine Zitate. Gut, passiert uns ja auch mal, dass wir da Namen vertauschen oder Dinge dann auch korrigieren. Aber es ist halt die Frage, wenn man so ein zentrales Zitat reinbringt, ob man nicht vorher doch nochmal nachgucken sollte, was es eigentlich aussagt. Gut. Aber gut, so ist der Friedrich, packt das gelegentlich mal etwas handfester an in seiner Kommunikation.
Ja, ich meine, das Problem weiter ist ja schon auch, dass sehr viele insgesamt falsche Zitate auch online kursieren. Wenn man zum Beispiel mal guckt, was auch durch AI und aber auch generell an philosophischen Zitaten, was da Marc Aurel teilweise in den Mund gelegt wird, das ist wirklich schon schwer auseinanderzukriegen, wenn man nicht in die Originalquellen reinguckt. Und ja, das ist schade, weil dadurch natürlich irgendwie eine Wahrheit verwässert wird und verzerrt wird, die, ja, die uns wichtig ist, die wir hochhalten wollen. Und auch, ja, natürlich machen wir auch Fehler und versuchen uns zu korrigieren. Viele Fehler, die wir machen, die rutschen uns wahrscheinlich auch durch und die werden wir nicht richtig stellen. Aber ja, im Endeffekt kommt es dann natürlich auch darauf an, wie geht man dann damit um, wenn man darauf hingewiesen wird. Da haben wir ihn jetzt noch nicht stellen können. Aber ja, also auf jeden Fall Wahrheit und ein Anspruch an richtige Rede ist schon wichtig, gerade in diesem Zeitalter, wo so viel durcheinander kommt und online eben auch verdrehte Fakten und verdrehte Aussprüche kursieren.
Ja, und vor allen Dingen, also ich meine, diese Sätze geben ja eine Struktur einer Philosophie wieder. Und wenn man sie verzerrt, verzerrt man auch die Struktur der Philosophie. Und das ist sicherlich das, was ich eigentlich schwierig finde, weil das, was wir hier versuchen, ist ja die Struktur der Philosophie sichtbar zu machen, nutzbar zu machen, sodass man sie auch ins eigene Leben übertragen kann. Und wenn die Struktur verzerrt wird, dann landet man halt auch bei den falschen Sachen. Und ich finde, das ist durchaus auch nochmal fast ein guter Übergang zum Brief von Seneca, weil wir da ja auch die ein oder andere Stelle haben, wo wir das Gefühl haben, da hat ihn die Rhetorik auch ein bisschen davon galoppieren lassen, ne? Im 8. Brief. Aber sollen wir da mal rüberwechseln zum Brief?
Ja, genau. Wir wollen euch ja eigentlich den 8. Brief näher bringen.
Ja.
Und genau, womit steigt Seneca denn da ein? Alex.
Ja, also er schließt eigentlich ganz schön an den letzten Brief. Ne? Und offensichtlich hat Lucilius ihn mal auf den Pott gesetzt, wie man das so schön sagen würde. Er schreibt nämlich, also Seneca schreibt dann hier, du forderst mich auf, sagst du, die Menge zu meiden, mich zurückzuziehen und mit meinem guten Gewissen zufrieden zu sein? Wo bleiben eure berühmten Lehren, die verlangen, mitten im Handeln zu sterben? Also das ist ein Zitat von Lucilius, was Seneca jetzt dargestellt hat. Also offensichtlich das, was wir im letzten Brief besprochen haben, fand Lucilius irgendwie unlogisch. So nach dem Motto, wie? Ich dachte, die stoische Philosophie ist eine, die in der Agora stattfindet, mitten im Leben. Und jetzt sagst du, wir sollen aus der Masse rausgehen. Ne? Das ist doch irgendwie, verstehe ich.
Widersprüchlich, ja, genau.
Ne? Genau, und ja, das ist etwas, was offensichtlich Seneca auch getroffen hat, weil er danach erstmal eine Seite lang erklärt, warum es total sinnvoll sein kann, sich zurückzuziehen und dass er extra seiner Arbeit nicht mehr nachgeht, um zu reflektieren und Philosophie zu betreiben. Und dann der größte Teil des Briefs ist ja dann nachher sozusagen ein Einschub eines Textes, den er in einem anderen Kontext wohl geschrieben hat. Und indem er dann sagt, lies das mal, ist das nicht eigentlich wertvoll genug, sodass ich meine Zeit gut investiert habe? So, ne? Das ist so eigentlich die Kernstruktur dieses Briefes.
Genau, das ist die Kernstruktur. Und er sagt eben, also ich arbeite hier im Interesse der Nachwelt. Also ja. Das ist schon sein Anspruch auch gewesen. Ich finde es auch schön nochmal, dass er das wirklich selber so herausstellt. Im Gegensatz zu anderen Leuten, wie zum Beispiel Marc Aurel, der ja wirklich da seine eigenen Notizen an sich selbst schon genannt verfasst hat. Seneca schreibt diese Briefe wirklich, um zu lehren, um auszubilden, um alles zusammenzufassen, was er in seinem Leben, und er ist ja schon älter, als er diese Korrespondenz mit Lucilius, mit seinem Freund führt, erlernt hat. Und er sagt eben, ich ziehe mich hier zurück, ich kann kaum schlafen, selbst wenn die Augen zufallen, schreibe ich weiter. Also er sagt kurz gesagt, ich ziehe mich hier zurück aus einem guten Zweck, nämlich weil ich einfach ganz wichtige philosophische Arbeit festhalte für euch alle.
Ja, da ist spricht auf jeden Fall Selbstbewusstsein draus, ne, aus dieser Äußerung. Und ehrlich gesagt, ich merke an dieser Stelle auch, wie schön das eigentlich gewesen wäre, wenn er Lucilius häufiger hätte zu Wort kommen lassen. Ja, also dieses, man merkt, da fehlt halt doch gelegentlich der Ansprechpartner, ne, dass der Adressat von seinen Briefen. Und dass er das hier jetzt mal so zitiert, fand ich ehrlich gesagt sehr schön. Ne? Man merkt, aha, da ist was zurückgekommen, das hat ihn nochmal in Frage gestellt, jetzt denkt er nochmal drüber nach und gibt ihm eine Antwort.
Ja, wenig später oder beziehungsweise am Ende dieses Briefes zitiert er ihn ja sogar auch. Ja. Also und geht auf ein Zitat nochmal ein. Und das finde ich auch interessant, weil sich ja schon diese Theorie auch hält, dass es Lucilius gar nicht gibt.
Ja.
Dass der nur ein fingiertes Gegenüber war, um diese Lehrbriefe eben zu schreiben. Mhm. Aber da gibt es eben auch andere Forschungen zu, die sagen, doch, das war eine römische Figur und ein jüngerer Mann, mit dem er eben befreundet war.
Ja.
Also entweder hat er da eine blühende Fantasie und denkt sich all diese Zitate und die Widerrede immer aus. Oder ja, ich glaube, wir gehen ja eher davon aus, dass es ihn gab, oder?
Würde ich mal sagen, so als Arbeitshypothese. Also ja. Zumindest in dem Brief wird Lucilius irgendwie jetzt greifbar, ne? So als Counterpart. Ja, komm, dann lass uns doch mal drauf gucken, was ist denn dieser bahnbrechende Gedanke, den er der Nachwelt dann überliefern will? Also das
ja,
ist
ja er sagt, den rechten Weg, den ich spät und müde von Verirrungen erkannt habe, weise ich anderen, ich rufe. Meidet alles, was der Masse gefällt, was der Zufall bringt, macht bei jedem unerwarteten Glück misstrauisch und ängstlich Halt. Das Wild und der Fisch lassen sich durch eine lockende Hoffnung täuschen. Als Schicksalsgaben seht ihr dies an? Fallen sind es. Jeder von euch, der ein sicheres Leben führen will, gehe, so gut er kann, diesen Leinenködern aus dem Weg, bei welchen wir Unglückseligen auch darin getäuscht werden. Wir glauben, sie zu halten und hängen daran fest. Also er spricht von externen Parametern in unserem Leben, von Dingen, die wir erreichen, Erfolg, Reichtum, irgendein Glückszustand.
Gesundheit,
genau, den wir dann auf den wir nicht bauen sollen.
Ja. Dass wir uns immer wieder klar machen, was das Schicksal gegeben hat, kann das Schicksal auch nehmen. Und komischerweise sind wir ja eher so gestrickt, dass wir immer denken, dass das Schicksal wieder geben könnte. So, ne? Also wir spielen alle Lotto. Aber es gibt viele Leute, die keine Versicherung für schlechte Situationen machen. Und das wäre ja eigentlich das Gegenstück, dass man dann sagt, ne, wenn ich glaube, dass ich auch Lotto gewinnen kann, kann es genauso gut sein, dass mich auch was richtig Fieses treffen könnte.
Ich mir mein Kreuzband reiße.
Oder das Kreuzband reißen, genau. Ja, oder wenn wir jetzt zum Beispiel drüber nachdenken, wenn wir älter werden, wie organisieren wir uns den letzten Lebensabschnitt, so die letzten 15 Jahre oder sowas? Ne? Nehmen wir eine Wohnung, die 35 Treppenstufen hat, verwinkelt ist und so weiter? Oder baut man darauf, dass man vielleicht eher auch sagt, könnte auch sein, dass ich nicht mehr gut Treppen steigen kann und dass es viel besser wäre, ebenerdig was zu haben und all sowas. Ne? Und wenn ich darauf setze, dass ich immer gesund bin, immer klar im Kopf bin und alles, ne, dann kann es sein, dass ich nachher in der falschen Wohnung sitze. Und so. Und das sind genau die Dinge, zu denen er uns da aufruft. Ne? Macht euch Gedanken darüber. So, ne? Ihr könnt euch nicht immer darauf verlassen.
Und, ja, seid achtsam, seid vorsichtig mit diesen Gaben.
Ja. Ja, und ich habe das auch selber mir so gedacht, als Corona damals anfing. Zu der Zeit hatte ich lange Zeit schon als Selbstständiger gearbeitet und das hat alles immer super funktioniert, wunderbar, ne, mit Einkommen und allem Möglichen. Und dann auf einmal ging Corona los und die Frage war, was das jetzt? Oder gibt es da jetzt irgendeine andere Chance so? Und ich habe so selber so gemerkt, so dieser Gedanke, Menschenskinder, wie kann das jetzt sein, dass das auf einmal alles anders wird? Und das hat sich dann interessanterweise nach kurzer Zeit alles wieder gefangen. Aber so der erste Moment war schon erstmal auch so, nicht sagen wie so eine Schockstarre, aber doch zumindest so ein Überlegen, was passiert hier gerade? Ja, und dann wieder der Punkt, auf der anderen Seite passiert etwas, was durchaus auch immer passieren kann. Nämlich eine schwere Krise, ein schwerer Einbruch und all sowas, wo man dann auch keine Handhabe hat erstmal, ne? Sondern man muss halt mit dem gehen, was dann im Umfeld halt passiert. So, und ich glaube, dass wir da, also ganz viele Menschen, das nicht in ihrer Planung, nicht in ihrem mentalen Konzept drin haben. Dass es eben gute Zeiten gibt, aber auch schlechte Zeiten und die schlechten Zeiten einfach nicht eingeplant werden. Und dann trifft es einen umso härter, wenn das, was ganz normal ist, nämlich dass auch schlechte Sachen passieren, einen treffen.
Es ist natürlich auch ein bisschen in der Umsetzung schwierig teilweise, ne? Denn man kann ja auch nicht immer nur mit angezogener Handbremse fahren. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vor meinem Unfall jeden Tag wieder gesagt hätte, dir kann auch ein schrecklicher Unfall passieren, dann kannst du dich wieder nicht mehr bewegen und hinkst monatelang. Ja, es ist so zweigleisig, ne? Ich glaube, der Gedanke und das planvolle Vorgehen damit, dass einem Dinge eben auch wieder genommen werden können und dass das Dinge sind, die sich verschieben können, das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass man auch nicht ständig mit so einem Gefühl von, das ist hier alles auf Sand gebaut und mit so einer kompletten Angststarre reingehen sollte, ne?
Absolut nicht, aber ich meine, was spricht dagegen, sich klarzumachen, dass auch Dinge passieren können? Dass es nur im Erwartungshorizont ist. Und das ist ja eigentlich auch die Grundidee von der negativen Visualisierung, dass ich mir halt vorstelle, was passieren kann, um mich innerlich einfach damit mal auseinanderzusetzen und dann kann ich es auch wieder ad acta legen. Und sollte es dazu kommen, dann weiß ich zumindest schon mal, dass ich innerlich mich da in gewisser Hinsicht darauf vorbereitet habe. Das hat Seneca an anderer Stelle auch in einem schönen Zitat mal gesagt, was passiert, weiß ich nicht. Aber darauf vorbereitet sein möchte ich. So, ne? Das ist, glaube ich, einfach der Deal sozusagen bei der Stur. Und natürlich darf das nicht dazu führen, dass man zum Prepper wird, ne? Dass man irgendwie nur noch die Katastrophen sieht und sich irgendwo gar nicht mehr auf das einlässt. Und ich finde, da ist er auch in einem anderen Brief vorher ausgewogener gewesen, ne? Wo er dann gesagt hat, ja, wenn das Schicksal dir was Gutes gibt in gewisser Hinsicht, wie Reichtum, dann musst du es mit Würde tragen. Das war ja so seine Formulierung damals. Und wenn es dir Armut gibt, dann gilt es, sie eben auch situativ mit Würde zu tragen.
So, ne? Ich glaube, was da auch reinspielt, ist wirklich die Tugend der Mäßigung.
Ja. Ja.
Na, dass man eben maßvoll mit einem Verhältnis, den Umständen verhältnismäßig angehenden Blick da reingeht. Und dann auch, wenn er dann später noch darüber schreibt, er sagt zum Beispiel, haltet an dieser vernünftigen und gesunden Lebensweise fest, dass ihr dem Körper nur so viel gewährt, was für das Wohlbefinden genügt. Er muss härter angefasst werden, damit er dem Geist nicht ungehorsam sei. Die Nahrung stille den Hunger, der Trank lösche den Durst, das Kleid bewahre vor Kälte, das Haus sei ein Schutz gegen die Unbilden der Witterung. Das klingt ja schon sehr minimalistisch.
Und ich finde, da ist er jetzt auch anders unterwegs als in dem letzten Brief, wo wir, ne, das mit dem Reichtum, weil dann, wenn man ihn da jetzt ernst nimmt, hätte diese Aussage, man muss auch Reichtum mit Würde tragen können, das passt nicht zusammen. Ne? Also hier minimalistisch und da musst du halt auch mit dem Reichtum umgehen können. Und ich glaube, hier ist er rhetorisch ein bisschen weggaloppiert. Da hat er vielleicht, so könnte man sagen, so eine kleine kynische Phase, ne, wo dieses, ja, wenn du nichts hast, kann dir auch nichts weggenommen werden. Ne? Und wenn dein Körper schon die ganze Zeit gestählt ist, dann ist auch die Situation, die kommt dann. Und deswegen gibt es ja auch in der Menus 4 genau diese Tendenz, dieses, ne, morgens immer kalt duschen, harte Liegestütze machen, sich irgendwie herausfordern und Schmerzen ertragen und all sowas. Und das, finde ich, ist dann halt wieder völlig übertrieben. Das ist nicht mehr dieses, ich mache mich mit den Dingen vertraut, sondern ich gestalte mein Leben auf einmal in dieser Form. Und das ist aus meiner Sicht kein stoischer Gedanke.
Genau, und wie gesagt, lässt die Tugend der Mäßigung außer Acht, weil es eben zu sehr in eine Richtung geht.
Ja, genau. Und ich meine, das, was du hast, ist ja auch zum Beispiel in der sozialen Verantwortung etwas, was du teilen kannst, was für andere da ist. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel alles weggibst, haben deine Kinder auch nichts mehr und sowas. Ne? Und also von daher glaube ich, da ist genau wie du sagst, ne, da gilt es, eine Balance zu halten und sich aber einfach immer wieder darüber im Klaren zu sein, das, was ich jetzt habe, da gibt es keine Garantie für, dass ich das morgen auch noch haben werde. Und deshalb ist es wichtig, nicht hilflos zu sein, wenn Dinge sich ändern. Ja, es ist im Grunde genommen eigentlich eine Aufforderung dazu, sich mit möglichen Veränderungen bereitwillig auseinanderzusetzen und nicht in den inneren Widerstand zu gehen und zu sagen, was, wie kommt das, der Kosmos auf die Idee? Das ist ja wohl das Allerletzte. Warum ich? Und das, warum nicht die anderen? Das ist das so gemein und sowas. Und das führt ja zu nichts. Ne? Du kommst nicht ins Handeln, du bleibst du fühlst dich als Opfer und bist damit dann halt nicht mehr in der Lage, weiterzumachen.
Da hat Epiktet ja auch diese schöne Stelle, wo er sagt, wenn es den anderen passiert, dann sagst du, ach ja, Mensch, du, das ist Lebensrisiko, ne? Wenn man Skifahren geht, dann hat man halt einen Unfall. Oder wenn man selbstständig ist, dann kann man halt mal in eine Krise kommen und auf einmal hat man nichts mehr auf dem Konto, ne? Das ist das Lebensrisiko. Aber wenn es einen selber betrifft, dann ist es auf einmal, oh weh, und wie konnte mir? Und ne? Da hat Epiktet eine schöne Beobachtung.
Ja. Ja, also von daher würde ich jetzt sagen, da geht er mir ein bisschen zu weit in die kynische Richtung. Und ich glaube, da gefällt er sich zu sehr jetzt in diesem Bild. Ja, minimalistisch. Und ne, man muss ja immer wieder denken, zweitreichster Mann Roms. So, vielleicht ist das einfach auch das, was er ab und zu mal braucht, dass er da, ne, so, wo er dann so schreibt, ein Strohdach deckt die Menschen ebenso gut wie eines aus Gold. Ja, gut. Nehmen wir jetzt mal so zur Kenntnis.
Ja, aber er wollte da eben eine Quintessenz von der Philosophie nochmal zusammenstellen. Ne?
Ja, ich meine, was er dann ja da noch sagt, ist, sagt euch, dass nichts als der Geist Bewunderung verdient, ist er selbst groß, so ist für ihn nichts groß. Ne? Also das ist dieser Gedanke nochmal in letzter Konsequenz, nur die Tugend ist ein echtes Gut. Alles andere sind nur Dinge von Wert, aber das ist alles relativ.
Ja, und das ist natürlich die wichtigste Idee im Stoizismus. Es kommt auf deinen Charakter, deine innere Verfasstheit an und eben nicht auf externe Dinge, die um dich rum sind.
Ja. Also in dem Sinne Standard sozusagen. Ja, und dann bindet er das Ganze ja dann nochmal ab mit wieder Zitaten und da geht er auch wieder zu Epikur und an dieser Stelle spricht er ja dann auch mal darüber, ne, dass warum jetzt eigentlich schon wieder Epikur, warum nichts Stoisches, ne, und dann sagt er ja, dass ja, wie kommst du auf die Idee, dass ein Spruch von Epikur nur dem Epikur gehört?
Ist, und nicht der Allgemeinheit, ja.
Nicht der Allgemeinheit, ne? Und gibt's nicht auch andere, die wahre Dinge sagen, wie jetzt Leute im Theater, ne, Tragödienschreiber und solche Sachen dann.
Das ist eigentlich schön, weil das ja so der Blick über den Tellerrand ist, der nicht unbedingt heißt, dass er damit zum Eklektiker wird, aber der eben heißt auch, wo auch anderswo werden wahre und schlaue Dinge gesagt.
Ja, und das zeigt halt auch, dass er doch davon ausgeht, dass jede Philosophieschule vielleicht auch doch immer wieder mal auch zu ähnlichen Erkenntnissen kommt.
Ja.
Ne, manches ist unterschiedlich, aber es gibt doch einfach auch Dinge, die in jeder Schule vorkommen.
Das haben wir ja auch schon bei einigen Weisheitstraditionen immer wieder festgestellt, ne, als wir hier die große Buddhismus-Reihe hatten und so weiter.
Ja, und dann sollten wir vielleicht aber auch noch, weil er jetzt mal den Lucilius zitiert, auch nochmal den Lucilius zu Wort kommen lassen, oder?
Genau, da sagt er am Ende ein Spruch aus deinem Munde: Ein Gut, das uns gegeben, kann verloren gehen.
Und dann sind wir bei dem Bau nicht auf den Zufall.
Genau.
Ja, soll es das gewesen sein oder findest du, es fehlt noch was?
Nee, ich glaube, das ist der achte Brief zusammengefasst. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ihr da noch andere Meinungen habt zu dem oder ob euch das auch aufgefallen ist mit dem Zitat, dem Stoischen von Friedrich Merz.
Guckt da mal rein. Und wenn wir nach vorne schauen, wir machen jetzt nächste Woche mal eine Pause bei den Briefen. Da werden wir uns nochmal ein anderes Thema vorknüpfen.
Auch ein sehr aktuelles.
Ja, genau, das hast du ja eingebracht, ne? Da haben wir ja schon mal so hier und da so kleine Bemerkungen zu gemacht, als wir Texte von Seneca gelesen haben. Und jetzt wollen wir es mal richtig uns angucken. Und das ist das Thema Longevity.
Ja, ein Riesentrend, um nicht zu sagen, der Trend der letzten Jahre. Und die Frage, was sagt denn die Stoa zu dem Thema langes Leben, gutes Leben, Lebensqualität, Einflussnahme auf Lebensqualität? Ja.
Wo müssen wir hingucken? Ja, spannend. Also ich freue mich schon drauf. Und hast du noch sonst irgendwas mitgebracht, was du heute ansprechen wolltest noch?
Nö, eigentlich nicht.
Nö. Nö. Mir ist noch eine Sache untergekommen, und zwar hat Matthew Sharpie, heißt der, glaube ich, oder Sharp aus Australien, der hat ein Buch geschrieben, das ist allerdings schon 2022 rausgekommen. Ich habe es aber jetzt erst wahrgenommen, und das heißt Stoicism, Bullying and Beyond. Also ein Buch, wie man mit Bullying, ne, also mit Mobbing umgehen soll. Und habe mal so durchgeblättert, habe es noch nicht gelesen, aber das, was ich so beim Querlesen gesehen habe, das klang ziemlich interessant. So wie die Art und Weise, wie geht man mit solchen äußeren, sehr, sehr unangenehmen Dingen um? Wie kann man sich da innerlich kräftigen? Was hat die Stoa da zu bieten? Welche Übungen, welche Praktiken, welche Sichtweisen und Ähnliches? Und das ist ja vielleicht auch in sehr turbulenten Zeiten auch mal ganz spannend. Ich glaube, dass es das noch nicht auf Deutsch gibt. Also von daher.
Vielleicht können wir da auch mal eine Zusammenfassung als Folge machen.
Ja, da können wir auch mal gucken. Könnt ihr uns ja mal schreiben, ob euch das interessieren würde. Es gibt das Buch tatsächlich momentan, glaube ich, als E-Book für 3,99. Ich weiß nicht, warum es so günstig ist, aber es war irgendwie jetzt gerade sehr günstig zu haben. Bei Thalia könntet ihr mal gucken, wenn euch das interessiert. Und wie gesagt, schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr gerne davon mehr hören wollt. Und auch ansonsten, wir haben euch ja gesagt, mit den Briefen geht's weiter. Wir werden allerdings zwischendurch auch immer wieder andere Sachen machen. Wir haben jetzt mal 4 Briefe hintereinander gemacht. Gucken, dass wir vielleicht in der Sommerpause, in Anführungsstrichen, auch wieder mehr Briefe machen. Aber ansonsten wird es jetzt auch andere Themen immer wieder geben. Ja, dann ist es das für heute.
Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn das Schicksal es zulässt.
Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.